Wir sehen im Moment sogar, dass die Online-Umsätze sich schlechter entwickeln als die stationären. Was uns die Umfragen eigentlich sagen, ist, dass gerade die jüngeren Gruppen wieder ein Interesse daran haben, in die Städte zurückzukommen. Wenn ich nur diese schöne Innenstadt habe und sonst nichts, wenn die Plätze nicht gefüllt sind, dann nützt ihnen die Innenstadt auch nichts.
Ideenklau hilft ja bei Social Media genauso wie in anderen einigen Bereichen auch. Also deswegen sind ja solche Seiten zu sagen, ey, was haben wir für Beispiele, so wie ich das auch gerade für Stadtimpulse gesagt habe, um zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht.
Mal ganz ehrlich, wann wart ihr das letzte Mal in einer Innenstadt in Sachsen-Anhalt einkaufen? Habt ihr einen schönen Einkaufsbummel gemacht? Vielleicht mit einem Eisbecher bei dem schönen Wetter oder zumindest einem Kaffee. Bei dem einen oder anderen ist es schon eine ganze Weile her und andere machen das regelmäßig. Heute wollen wir über den Handel in Sachsen-Anhalt sprechen. Und mein Name ist immer noch Stefan B. Westphal und ich begrüße euch auch zu dieser Folge vom Wahllokal.
Mein Name ist nach wie vor Anna Petersen und auch ich begrüße euch herzlich hier bei uns im Studio in Halle. Und wir sind natürlich wieder nicht alleine. Wir haben auch heute wieder einen Gast eingeladen, und zwar Knut Bernsen. Hallo, Herr Bernsen.
Ja, hallo.
Schön, dass Sie da sind. Knut Bernsen ist Geschäftsführer des Handelsverbands Sachsen-Anhalt, und zwar schon seit mehr als 12 Jahren. Was bedeutet das in der Praxis? Er hat mir im Vorfeld erzählt, im Prinzip ist das Lobbyarbeit für den Einzelhandel. Vom kleinen Juwelier bis zur großen Supermarktkette ist alles dabei.
Genau, so ist es natürlich. Wir dürfen auch noch ein bisschen Prozessvertretung für die Unternehmen machen und solche Dinge kommen einfach alles dazu. Und natürlich dann im Gesamtzusammenspiel, also nicht nur Sachsen-Anhalt, sondern die Choreografie mit dem Bund und mit Europa, das Ganze spielt eine Rolle mit. Aber wir sind ja heute hier in Sachsen-Anhalt unterwegs, nur diese kleine Nachricht musste noch sein.
Ja, aber dann können Sie uns ja auch bestens beraten, wenn Stefan und ich jetzt nach dieser Staffel uns ein anderes Betätigungsfeld suchen müssen und ins Gewerbe einsteigen wollen, sagen wir mal in einer mittelgroßen Stadt, in Köthen oder in Stendal. Zu welcher Branche würden Sie uns da raten? Was sollten wir mal ausprobieren und was am besten lassen?
Ja, eine Kernqualifikation ist schon mal da, die Kommunikation, weil das ist ganz wichtig, wenn Sie in den Handel gehen. Es hat viel mit Menschen zu tun, jedenfalls gerade im stationären Bereich. Da geht es einfach darum, sich auszutauschen, zu gucken, wo sind die Bedürfnisse, wo wollen wir hin. Und in den Mittelstädten ist es ja nun mal so, dass da die sogenannte Grundversorgung immer noch ein bisschen stärker läuft. Also da reden wir über Lebensmittel, Drogerie und Ähnliches. Aber es gibt ja auch noch andere Fälle. Auch da kann es sich vielleicht lohnen, irgendwie Beispiel Modeboutique aufzumachen. Und wenn Sie da ein bisschen Händchen für Ware haben und gut mit den Kunden reden können, und das sollten Sie ja hier eigentlich auch können, Entschuldigung, dann wäre das vielleicht was für Sie.
Beim Textilhandel habe ich kürzlich gelesen, ist es aber ähnlich wie bei Haushaltswaren etc. doch wieder deutlich zurückgegangen, ja, bei den Umsätzen zwischen 2023 und 2024, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Also vielleicht doch besser nicht.
Naja, es ist alles relativ. Die Frage ist, wie ist die regionale Marktsituation, wie ist es genau in der Stadt? Es gibt immer wieder Nischen. Wir haben ja nicht nur die hohe Zahl von Geschäftsschließungen, sondern es öffnen auch immer wieder neue Läden. Aber klar, wir haben immer noch die Spätfolgen, gerade in den Bereichen, die zu Corona-Zeiten geschlossen waren, der Geschäft in dem Bereich. Wir haben die Probleme mit der Inflationsrate, die durch noch was anderes ausgelöst sind, durch Energiekrise. Es ist im Moment nicht die Zeit, wo die Kunden jetzt ganz verstärkt so zu Spontankäufen und Ähnlichem neigen. Aber andersrum wird der Schlenker auch wieder. Umso wichtiger ist es natürlich, dass Sie mit den Kunden entsprechend kommunizieren können und das Einkaufserlebnis im stationären Bereich dann einfach nach vorne stellen können und sagen, ja, hier habe ich was für Sie. In den Nischenbereichen geht dann immer was. Sie haben jetzt die Hubschrauberperspektive gehabt. Ja, die Zahlen sind so. Wir hoffen, dass sie bald auch wieder besser werden, weil es hat ja nun auch gewisse Anpassungen in vielen Branchen im Lohnbereich und Ähnliches gegeben. Also müssen wir mal gucken, ob da die Nachfrage sich ein bisschen stabilisiert und ob die Stimmung generell besser wird. Aber da hängen wir natürlich ganz stark in diesen Bereichen von ab. Selbst im Lebensmittelbereich merken Sie das, ob die Kunden jetzt eher zu den höherpreisigen Produkten, man sagt, auch heute gönne ich mir mal was, greife, oder zu anderen Produkten. Und da haben wir auch eine Veränderung jetzt natürlich gemerkt, dass die Situation so ist. Auch wenn der Lebensmittelhandel vielleicht nicht alle Preiserhöhungen der Vorstufen weitergegeben hat, aber trotzdem, man merkt es ja.
Mal einmal Butter bei die Fische. Wie schlimm steht es denn um den Einzelhandel in Sachsen-Anhalt? Gern auch in Zahlen ausgedrückt.
Wie steht es? Das muss man differenziert betrachten. Einmal für den Bereich der Grundversorgung. Ich rede jetzt mal von Lebensmittel, Drogerie und Ähnliches. Das ist ja eigentlich die ganze Zeit relativ gut gelaufen. Da hat es auch die Steigerungen durch die inflationsbedingten Preise gegeben und so weiter. Und dann die anderen Bereiche, die jetzt mal schon vorgeschädigt durch Corona mit den Schließungen, dann die noch mehr von Spontankäufen, also nicht nur reine Bedarfskäufe abhängen, weil wer von Ihnen braucht unbedingt Bekleidung einer bestimmten Art. Ja klar, wenn man ein Fest ist oder sowas, ist was anderes. Oder wenn halt die Bekleidung in Teilen irgendwie nicht mehr so ganz schön ist. Aber es ist auch viel spontan und die Geschichte zu sagen, ich gönne mir heute mal was. Wenn aber die Gesamtsituation so ist, dass wir im Moment eine gewisse Konsumzurückhaltung haben, dann merken wir das an den Stellen natürlich viel stärker. Und deswegen ist die Situation nicht ganz so gut. Diese Bereiche, da reden wir jetzt hier wirklich von viel von Textil, Schuhen und diese zu sagen, ja, wir sind noch nicht mal wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Und wenn das richtig ist bei der Inflationsrate, die wir in letzter Zeit erlebt haben, ist in den Bereichen die Lage jetzt nicht wirklich so gut. Schön geredet heißt es natürlich, das Potenzial nach oben ist durchaus gegeben, wenn die Situation sich dann verändert. Aber das ist genau der Punkt, wo wir gerade stehen und auch die Lust der Kunden jetzt im Lebensmittelhandel mal das Teurere zu kaufen und zu sagen, Mensch, machen wir doch heute Abend ganz tolles Essen und machen was mit den Produkten, hat sich ein bisschen verändert. Und was man auch sehen muss, wir haben natürlich Nachholeffekte sowohl aus dem Bereich Reise als auch Gastronomie. Und wir hängen ja alle so ein bisschen vom gleichen Kuchen ab. Das heißt, das Geld wird ja nur einmal ausgegeben. Also das, was überbleibt nach Miete etc., also das ist die freie Kaufkraft, muss ich mir als Kunde immer überlegen oder als Mensch, wie wir es jetzt auch immer sehen wollen, wo schiebe ich die rein? Und gerade im Bereich Reise und Gastronomie hat es dadurch auch Steigerungen gegeben, dass da wieder Geld ausgegeben wird, was natürlich umgekehrt nicht bei uns landet.
Was ja auch oft als Begründung herhält, wenn es darum geht, dass es im lokalen Einzelhandel nicht mehr ganz so funktioniert, ist der Onlinehandel. Ist es denn tatsächlich so oder ist das manchmal auch ein bisschen vorgeschoben?
Es ist insofern nicht der alleinige Grund, da wir eigentlich keine strikte Trennung mehr zwischen Offline und Online haben. Auch viele kleine Händler sind online aktiv. Also schlicht angefangen von Sichtbarkeit, sie gehen in die Stadt, finden die oder was wir hier heute machen, Social Media, sie versuchen sich so um ihre Kunden zu kümmern, aber sie verkaufen halt auch über die verschiedenen Plattformen. Die Namen möchte ich jetzt nicht nennen, weil ich glaube, jeder weiß, von welchen ich rede, denn viele suchen ja als erstes mal auf diesen Plattformen, wenn sie irgendein Produkt suchen. Und wenn das sozusagen zusammenwächst, dann ist das im Endeffekt für den Umsatz nicht so relevant, aber natürlich für die Frage, was bringt der Ertrag auf der stationären Fläche, ist es relevant. Das heißt, wie sehr rechnet sich dieser Verkaufsraum oder ist es spannender, in den Teil zu investieren, der online verkauft? Klar, das Geld landet vielleicht dann irgendwo, aber wir sehen im Moment sogar, dass die Online-Umsätze sich schlechter entwickeln als die stationären. Was, glaube ich, inzwischen nicht mehr damit zusammenhängt oder allein damit zusammenhängt, dass es einen Nachholeffekt gibt, wieder stationär einzukaufen, als man nicht mehr durfte, weil ist jetzt schon ein bisschen länger. Aber was uns die Umfragen eigentlich sagen, ist, dass gerade die jüngeren Gruppen wieder ein Interesse daran haben, in die Städte zurückzukommen und dieses Erlebnis mitzunehmen. So, und wer steht für das Erlebnis Innenstadt? Das sind dann wir. Der wirklich weit, weit überwiegende Anteil der Frequenzen beruht auf dem Handel. Da liegt Gastronomie und Kultur weit dahinter. Vorsicht, soll aber nicht heißen, bitte, der Handel ist allein entscheidend, sondern das gesamte Paket muss stimmen. Nur dann funktioniert es. Und wenn auch die Stadt entsprechend Aufenthaltsqualität bietet von so kleinen Themen wie Toiletten, weil wenn sie keine öffentlichen Toiletten haben, ist es für verschiedene nicht so interessant, in die Stadt zu kommen. Natürlich, dass auch irgendwo mal eine Bank steht oder die Plätze schön sind, das spielt alles eine Rolle mit. Wir haben hier in der Region häufig den Vorteil, dass die Innenstädte von der Bausubstanz eine hohe Qualität haben, muss man sozusagen. Also Bausünden der 60er Jahre findet man in vielen westdeutschen Städten, die gibt's hier auch. Aber wir haben halt auch sehr schöne Innenstädte und damit die Chance zu sagen, über den Punkt kommen wir schon mal ran. Also da ist der Investitionsbedarf ein bisschen geringer, weil da ist ja auch schon ein bisschen was gemacht worden. Aber trotzdem heißt es nicht, wenn ich nur diese schöne Innenstadt habe und sonst nichts, wenn die Plätze nicht gefüllt sind, dann nützt Ihnen die Innenstadt auch nichts. Aber den Punkt haben wir auf jeden Fall.
Gibt es da spannende Projekte? Sie haben eben schon Kleinigkeiten genannt, ne? Toiletten, mal eine Bank hier und da, dass man sich auch hinsetzen kann und ausruhen kann. Aber Projekte, von denen man sich was abschauen kann, die vielleicht auch für Kommunalpolitiker und solche, die es noch werden wollen, interessant sein können.
Also es gibt da ganze Zusammenstellungen von Seiten. Zum Beispiel machen wir das zusammen mit dem Städte- und Gemeindebund und mit den City-Managern. Das nennt sich Stadtimpulse. Da ist so viel drauf. Da sollte sich jede Kommunalseite einfach mal gucken, was kann da passen. Der Vorteil dieser Seite ist auch, dass es da sozusagen eine Vorstufe gibt. Man guckt sich mal an, wie ist denn die Idee? Und wenn die schon 15 Mal da war und hat nichts Neues, dann ist er halt nur einmal da. Das spielt eine Rolle. Was vielleicht nicht mehr in allen Fällen so gut funktioniert, ist die städtische Internetpräsenz, weil sie müssen ja einfach Frequenz auf diese Seite bringen. Jetzt hier in Halle spielen dann noch die Gutscheine positiv eine Rolle und ähnliches. Aber ganz wichtig ist einfach, wie schaffe ich Aufenthaltsqualität, solche Dinge. Oder wie kriege ich noch zusätzliche kulturelle Aspekte mit rein? Also vielleicht auch mal kurzfristig eine Bühne oder sowas zusätzlich aufbauen. Also da gibt es ganz verschiedene Sachen. Jetzt auch nicht one fits it all, sondern man muss dann sich genau angucken, was wollen die Leute, was gefällt ihnen und dann lieber sich mal aus so einem breiten Portfolio bedienen.
Auf der anderen Seite, wir hatten gerade den Onlinehandel ja schon mal angesprochen und dass viele da auch jetzt hybrid unterwegs sind. Es gibt ja auch so Projekte, so von City-Gemeinschaften, ja, von Händlern, sich da zusammenzuschließen und so eine Plattform aus dem Boden zu stampfen. Warum sind die alle weitestgehend gescheitert?
Ich habe es gerade vorhin schon mal so angedacht. Das Thema ist einfach, wir haben relativ große Verkaufsplattformen. Das heißt, die Kunden gucken normalerweise als erstes auf die Seite von, die Namen, wie möchte ich jetzt nicht nennen.
So. Einer beginnt mit A, der andere mit E.
Kann sein. Zurück zu der anderen Geschichte. Wenn diese Seite nicht eine so hohe Attraktivität hat, dass die Leute wirklich gleich draufspringen, ist der Erfolg nicht unbedingt gesichert. Der Erfolg hängt aber nicht nur davon ab, dass die Händler drauf sind, sondern es wird natürlich in dem Moment besser, wo das mit dem städtischen Nahverkehr, Kultur und sonst was verknüpft ist, weil ich darüber vielleicht auch wieder was gewinne. Aber trotzdem, das ist dann vielleicht mehr die Innensicht der Stadt. Gut, beim Nahverkehr vielleicht wieder eine andere Geschichte, aber ich habe halt ein großes Problem, gegen diese großen Plattformen anzukommen, wo einfach viele Sachen schon drüber laufen und wo die Leute einfach draufspringen und ja, die Leute sind ja auch in gewisser Weise schon auf diese Plattform, sagen wir es mal, sozialisiert. Also wer jetzt mit denen aufgewachsen ist, der weiß, dass er da als erstes sucht. Natürlich haben wir auch neue Wettbewerber aus China, die jetzt auch nochmal wirklich dann auf die Plattformseiten gehen. Also Thema Temu und Shein und so. Das dagegen anzukommen als städtische Seite oder als kleine Händlerseite ist relativ schwierig. Was anderes ist es wieder, sich um den eigenen Social-Media-Kanal zu kümmern und die schon vorhandenen Kunden irgendwie zu bedienen und es zu schaffen, über Mund-zu-Mund-Propaganda das zu stärken. Das ist wieder eine andere Geschichte. Oder viele haben auch mit total witzigen Sachen, dass sie immer ganz witzige Videos und ähnliches gedreht haben, auf einmal eine Reichweite erreicht, wo man sich dann wirklich drüber amüsiert hat. Also ja, es funktioniert. Aber heißt natürlich auch viel Aufwand. Also eine Seite jetzt einfach, wo sie alle 3 Monate ein Video machen, werden sie jetzt selber sagen, ist optimierungsfähig. Aber kann sogar so sein, dass man es besser dann ganz sein lassen sollte.
Wir haben jetzt festgestellt, die Internetpräsenz ist auch extrem wichtig für Händler, einfach auch um sich zu präsentieren. Warum sehen dann aber ganz viele Seiten von lokalen Einzelhändlern so aus, als hätte sie die vierjährige Schwester des Praktikanten programmiert?
Tja, es sind nicht alles Social-Media-Profis. Es hat sich so langsam auch herausgebildet, dass es das Thema ist. In vielen Fällen hilft dann auch vielleicht mal der Auszubildende oder die nachwachsende Generation, das Thema zu machen. Es gibt halt Leute, die so meine Biografie noch haben. Damals war es nicht ganz so wichtig, das gemacht zu haben. Und vielleicht sollte man sich dann auch auf das fokussieren, was zu Beginn wichtig ist. Weil es muss ja nicht immer gleich das Filmchen sein. Und es geht erstmal, Stufe 1 ist die Auffindbarkeit. Und dann reden wir über weitere Sachen. Hat man dahinter schon die Warenwirtschaft? Liegt die da? Denn nur wenn ich diese Warenwirtschaft habe, merke ich ja oder kann ich dem Kunden eventuell schon extern sagen, ja, die rote Bluse ist da. Sonst muss ich ja über die Warenwirtschaft in meinem Kopf gehen. Und ob die immer so hundertprozentig zu der Sekunde funktioniert, ist ja eine Frage. Aber das kostet halt auch Geld. So, jetzt trifft das auf eine Händlerstruktur, die angeschlagen ist durch die Sachen, die wir schon besprochen haben, sprich Corona und Konsumzurückhaltung. Und dann die Investitionen in dem Bereich zu stemmen, ist nicht ganz einfach. Jetzt hat das Land ja zum Glück auch so einen Fonds für Digitalisierung, aber manchmal ist es auch einfach ganz gut, sich die Berater und Ähnliches zu leisten. Also es kann nicht jeder immer alles und das ist, glaube ich, eine Sache, die auch wachsen muss, genauso wie aber grundsätzlich die Zahl auch gewachsen ist derjenigen, die sowas machen und ihre Aussage war ein bisschen hart.
Ja, aber tatsächlich, also wenn man mal durch so eine Stadt geht, virtuell, die Webseiten sehen halt oftmals nicht schön aus und dann bin ich da auch nicht gerne drauf. Das ist einfach ein
Fakt. Das ist, aber auch in Medienhäusern hat es teilweise noch Nachholbedarf gegeben. Entschuldigung.
Bitte?
Ich habe nicht von Ihnen geschaut.
Schauen Sie bitte gerne auf mz.de und auf volksstimme.de und bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil.
Sehen Sie, da haben Sie einen positiven Benchmark. Aber wir wissen, glaube ich, alle, wovon wir reden.
Und schauen Sie, wie man es richtig macht.
Genau. Naja, Ideenklau hilft ja bei Social Media genauso wie in anderen einigen Bereichen auch. Also deswegen sind ja solche Seiten zu sagen, ey, was haben wir für Beispiele, so wie ich das auch gerade für Stadtimpulse gesagt habe, um zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Das hat ja auch manchmal was mit Versuch und Irrtum zu tun.
Ich habe mich natürlich im Vorfeld auch mit ein paar Händlern unterhalten, auch mit welchen, die auf den Plattformen, die Sie gerade nicht nennen wollten, mit denen deren Name nicht genannt werden darf, unterwegs sind. Und da habe ich zum Beispiel auch die Aussage bekommen, wenn ich da nicht 2014 eingestiegen wäre bei dieser einen Plattform, hätte ich weder Corona überlebt und eigentlich hätte ich auch schon vorher meinen Laden schließen müssen.
Ja.
Sind also vielleicht die bösen amerikanischen großen Player manchmal auch die Rettung?
Wenn wir jetzt ganz konkret auf Corona gehen, natürlich, die Geschäfte waren zu, worüber sollten sie sonst verkaufen? Wir haben auf der Bundesebene, sind wir auch Konsortialführer für so ein Digitalisierungsprojekt und was unheimlich gut angekommen ist, die haben dann einfach Podcasts gemacht, wo wir dann unseren hiesigen Händlern noch sagen konnten, ey, guckt euch das mal an, wie kommt ihr da drauf, wenn ihr noch nicht drauf wart? Weil wenn sie da stehen, der Laden ist zu und geht gar nichts, dann müssen sie irgendwelche anderen Kanäle suchen. Dann hatten sie auf einmal einen Vertriebskanal. Ja, und auch in der Zeit davor hat es eine Rolle gespielt, weil wir haben durchaus Händler, die in Lagen liegen, wo man es gar nicht vermuten würde und dann aber sich darüber einen Kundenstamm aufgebaut haben, der gut funktioniert hat. Interessant ist auch, dass Sie schon das Thema Plattform angesprochen haben, weil ganz zu Beginn hatten ja auch viele ihren eigenen Internetshop. Ich glaube, dass in vielen Fällen die Plattform der bessere Weg ist, wenn ich nicht ein so singuläres Produkt habe oder ich so stark bin, dass ich bereits aus der Vergangenheit eine derartige Quote auf meinem eigenen Shop habe, dass ich es darüber machen kann. Weil auch der Shop wird ja nicht als erstes gefunden, der eigene, sondern auch da geht man ja normalerweise über diese Plattform, die Sie ja schon mehrfach auch namentlich genannt haben, indirekt. Ja, sorry, ich muss ein bisschen aufpassen, weil es soll ja auch der Fall sein, dass wir über Mitglieder reden oder nicht. Also deswegen halte ich mich da mit Namensnennung ein bisschen zurück. Das ist einfach der Hintergrund. Ja, also das hat vielen geholfen und wenn diese Plattformen doch die Basis sind, um aufgefunden zu werden, macht es ja absolut Sinn, darauf zu sein. Ob dann die Rendite immer deckungsgleich mit dem stationären Verkauf ist, ist ja vielleicht eine andere Frage. Aber die Kosten im stationären Bereich sind ja auch nicht gleich null, weil das ist ja auch ein Thema, was wir haben, dass die Mieten zum Teil noch aus einer Zeit stammen, als es wirtschaftlich besser war. So, und da muss man halt gucken, dass man auch auf der Ebene wieder irgendwie zueinander findet, weil Kostenstrukturen sind nun mal da und die Kosten müssen irgendwie eingespielt werden. Und wenn die Kosten nicht eingespielt werden, gibt's A, dem Laden schlecht oder B, ist auch nicht so viel Geld für die Mitarbeiter da, um die Löhne zu zahlen.
Was kann denn nun Kommunalpolitik leisten, um Innenstädte wieder stärker zu beleben? Was erwarten Sie sich
Tool
da?
Wird von vielen schon länger genutzt. Das sind so diese City Managements, um einfach irgendwie einen Transfer oder einen Transmissionsriemen zwischen den Interessen der Händler vor Ort und der Kommunalverwaltung zu finden und zu sagen, okay, wir bündeln das, wie können wir Gespräche finden. Heißt aber auch nicht nur den, die das City Manager, sondern vielleicht auch mit einem entsprechenden Budget, um so vielleicht mal auch ein Event zu machen oder ähnliches. Also wenn Sie nur die Person haben, die für die Kommunikation zuständig ist und gucken kann, wo die Probleme liegen, ist es immer ein bisschen schlecht. Schöner ist es, wenn die auch einen kleinen Fonds zur Verfügung hat oder den Einfluss auf die Kommune, da vielleicht auch nochmal Geld freizumachen, weil es ja zum Teil nicht nur kommunale Mittel sind. Das ist sicherlich ganz spannend. Dann natürlich die Umsetzung dieser Projekte, was wir gerade gesagt haben zum Thema Aufenthaltsqualität. Also sprich, ob man an irgendeiner Stelle noch eine Bank braucht oder irgendein Hindernis wegräumen kann. Es kann ja auch sein, dass es nicht ganz barrieregerecht ist. Immer die Frage, wie viel Geld ist halt da? Klar, kann nicht alles in den Handel fließen, aber wenn ich eine attraktive Innenstadt haben will, dann ist das auch der Teil, den die Stadt leisten kann, weil sie kann weniger tun für die Frage, wie entwickeln sich Mietpreise oder diese Gespräche. Wenn ihnen die Immobilie nicht selber gehört, kann sie da relativ wenig machen. Unterstützen kann sie allerdings beim Leerstandsmanagement, indem sich vielleicht irgendein Feld aufmacht, so, wie können wir Leute zusammenbringen? Das kann auch noch ein Tool sein, wo viele was gemacht haben. Da gibt's auch so, ja, Musterplattformen, die auf der Bundesebene liegen und so, wo man mal drüber nachdenken kann, weil wir merken ja schon, dass es in gewissen Städten Leerstand gibt und es gibt so zwei Qualitäten von Leerstand. Einmal nur so, dass ein paar Geschäfte vielleicht gerade weg sind, aber wenn der Leerstand zu groß wird, provoziert Leerstand neuen Leerstand. Und wenn wir an den Punkt kommen, dann wird's unschön. Also, dass man da vielleicht versucht, irgendwie mit solchen Dingen gegenzuarbeiten, das könnte ganz spannend sein. Naja, und dieses blöde Beispiel von Beginn, öffentliche Toiletten sind nicht ganz schlecht. Und dann muss man, und da wird's jetzt wieder ein bisschen kontroverser bei der Frage, wie kommen die Leute in die Stadt? Wir sind ein Flächenland. Beliebtes Streitthema.
Parkplätze.
Ja, Parkplätze oder überhaupt, wie gestalte ich Verkehr? Also, in der Stadt wie Halle mit Kunden auch aus der Stadt macht ja Fahrradverkehr und Lastenrad und alles Mögliche ja auch Sinn. Aber wenn Halle auch nach außen zieht und dieses Außen heißt, es ist nicht durch den öffentlichen Nahverkehr angebunden, heißt es ja in vielen Fällen, okay, dann brauche ich ein Auto. So, wenn ich aber dieses Auto brauche, muss ich es auch irgendwo lassen können. Und dann sind wir bei dem beliebten Thema Parkplätze, wie nah dran oder ähnliches. Ja, wir sind noch nicht bei der kompletten Gesellschaft ohne Individualverkehr. Jedenfalls nicht in einem Flächenland oder wir haben einen ganz anderen öffentlichen Nahverkehr. Auch das muss man weiter im Hinterkopf behalten bei der Frage, wie soll es funktionieren? Gerade für größere Städte, die profitieren ja von den Konsumenten aus dem Umland. Also je kleiner die Stadt im Umfeld von Halle, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auch mal, um hier einkaufen zu gehen, um hier mal in die Gaststätten zu gehen, das nutzen. Und dann ist es halt so. In der Situation Halle-Leipzig ist schon wieder anders. Da habe ich eine sehr gut funktionierende S-Bahn. Da funktioniert es auch damit. Aber gilt das für jede Umlandgemeinde, deren Namen ich jetzt auch wieder nicht nennen möchte? Jetzt können wir den Vorwurf wieder machen. Alles gut. Da ist die Situation einfach anders. Und deswegen werden wir hier über einen bestimmten Punkt der Autoerreichbarkeit, den werden wir einfach weiterhalten müssen.
Die Bertelsmann Stiftung prognostiziert für Sachsen-Anhalt einen Bevölkerungsrückgang von 12,3%. Ja. Das ist bitter. Das ist so viel wie in keinem anderen Bundesland in Deutschland.
Ja.
Wie zieht man vor dem Hintergrund solcher Zahlen noch gewerbetreibende Einzelhändler nach Sachsen-Anhalt?
Die Zahlen sind landesbezogen. Es gibt auch Städte, die anders aussehen. Wir sind in einer Stadt, die etwas anders aussieht als diese 12% Minus.
In Halle heute.
Genau.
Kurz erwähnen.
Ach so, gut. Entschuldigung, ich dachte, das sei bekannt. Sorry. Also nennen wir jetzt mal einen Namen. Wir sind in Halle. Ja, und auch Magdeburg ist was anderes mit den Industrieansiedlungen. Da muss man einfach gucken, in welchen Städten macht es noch Sinn. Und in anderen Bereichen muss man sich auch ernsthafte Gedanken über Nahversorgungskonzepte machen. Weil je kleiner die Städte werden, aber wenn ich dann trotzdem noch die dort bestehende Bevölkerung, die sich ja vielleicht in den kleinen Kommunen auch wohlfühlt, und gerade Speckgürtel Berlin haben wir ja gesehen, dass Dörfer auf einmal wieder wachsen können. Also das ist ja auch keine unendliche Geschichte, hängt ja auch von Zuwanderung und allen möglichen ab, wie es weitergeht. Und auch die Mietsituation in den Großstädten ist ja so, die werden nicht unbedingt geringer, die Mieten. Also auch das spricht in Teilen schon wieder eventuell für einen Rauszug aus den großen Städten ab einem Zeitpunkt X. Wo der Punkt ist, weiß man nicht genau, aber im Umkreis von Frankfurt beginnt das Ganze schon. Oder München, weil bei den Preisen ist halt schwierig mit der Miete. Aber da muss man dann halt auch in den anderen Bereichen gucken, was haben wir denn? Nahversorgung setzt ja voraus, einmal mit den, sagen wir, schlichten Grundbedürfnissen von Nahrungsmittel bis Drogerie etc., dann ärztliche Versorgung, Mehrgenerationenhäuser, und über solche Dinge muss man alles nachdenken. Und dann ist es auch wieder spannend an diesem Standort, vielleicht im Bereich der Nahversorgung oder mit anderen Produkten tätig zu sein. Aber grundsätzlich klar, bei einer zurückgehenden Bevölkerung ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein erhöhter Einzelhandelsumsatz erreicht wird, sehr überschaubar.
Ich möchte nochmal ganz kurz zurück zur Erreichbarkeit der Innenstädte etc. kommen. Aber es heißt doch eigentlich im Umkehrschluss, dass eine Innenstadt, wo ich in einem Parkhaus parken muss, wo ich dann am Ende vielleicht noch 3 Euro pro Stunde bezahle und noch einen Fußweg von 600 Metern zum Marktplatz etc. habe, gar keine Chance hat gegen so ein Einkaufszentrum auf der grünen Wiese, was mir einen gratis Parkplatz bietet und auch alle Geschäfte.
Jein. Rein vom Einkaufen, ja, ist es richtig. Sie haben auch Kostenvorteile, deswegen Vorsicht sozusagen an der Bahnsteigkante bei der Entwicklung der Parkgebühren in den Innenstädten. Ja, das ist richtig, aber trotzdem haben Innenstädte noch eine andere Qualität. Sie sehen es ja auch, dass in den Einkaufszentren der Anteil der Gastronomie gestiegen ist in letzter Zeit. Also auch die gehen in diesem Bereich Aufenthaltsqualität und nicht nur in den Anführungsstrichen Einkaufen. Klar, wir denken nur über Einkaufen. Böser Mensch vom Handelsverband, aber okay. Diese Städte haben wir noch zusätzliche Vorteile. Sprich, man kann sich mal auf dem Platz aufhalten und ähnliches. Also ganz so einfach ist es da nicht, aber das sind einfach strukturelle Vorteile, die das Einkaufszentrum hat. Aber umgekehrt hat auch der Onlinehandel strukturelle Vorteile, weil sie können bei einem verregneten Sonntag sich vor die Maschine setzen und bestellen. Also deswegen muss man die Vorteile, die diese Stadt hat, dann halt auch nutzen. Und die 600 Meter würde ich noch sagen, naja, das ist das, was noch gelaufen wird. Aber wenn wir dann irgendwie bei 2 Kilometern oder sowas sind, das funktioniert nur noch in wenigen Städten. Da reden wir spätestens über die Klasse München oder Paris, und das ist auch Halle nicht.
Oh, aber es wäre schön. Also wenn Halle so denselben Impact hätte wie Paris, dann hätte man weniger Probleme.
Ja, aber auch Paris hat Probleme, die Halle vielleicht nicht hat, um es mal
und
so
unterschiedlich. Und die Halle auch nicht haben will, nennen wir es mal.
Das überlasse ich Ihnen jetzt so.
Ich denke mir da erstmal noch ein bisschen kleiner. Gibt es denn bei der Einzelhandelsentwicklung, tatsächlich einen Unterschied zwischen Ost und West? Oder ist das ein Mythos?
Das ist inzwischen zu guten Teilen ein Mythos, weil auch da ist der Punkt, dass einfach die Zahl der Geschäfte ganz stark zurückgegangen ist. Die Größenklassen zu sagen, was funktioniert in welcher Größenklasse, ist auch da ähnlich. Allerdings haben wir im Westen natürlich noch ein paar Städte, die ein bisschen sehr viel größer sind. Also da das Beispiel München, Frankfurt oder sowas, das sind diese Top 5, die funktionieren halt auch aufgrund ihrer Größe und aufgrund der Quote der Touristen, die gekommen sind. Die leiden aber andersrum, jetzt natürlich auch wiederum, dass bestimmte Touristenströme gerade nicht mehr kommen, die gute Kunden bei ihnen waren. Also hat immer, ne, kommunizierende Röhren, kann so sein. Aber dieser ganz große Unterschied ist eigentlich so nicht da, weil alle leiden unter den Problemen, sprich Post-Corona und Konsumzurückhaltung. Und die ist jetzt auch in den Tiefen von Niedersachsen nicht so viel anders als in den Tiefen von Sachsen-Anhalt, um in beiden Fällen das Wort Tiefen zu benutzen.
Jetzt gibt's ja durchaus Gewerbetreibende, Einzelhandelsunternehmer, die auch selbst kommunalpolitisch aktiv sind. Man engagiert sich ja auch für die Stadt und lässt sich dann in den Stadtrat, in den Gemeinderat, in den Kreistag wählen etc. Ist das für Sie eher ein Vorteil, dann da Verbündete zu haben, oder ist denen dann vielleicht auch manchmal die eigene Jacke des Unternehmens näher als die des Nachbarn?
Ich glaube, stärkt auf jeden Fall die individuelle Kompetenz in diesen Fragen, weil wenn sie aus dieser Branche kommen, sind sie naturgemäß fitter, als wenn sie aus anderen Bereichen kommen. Umgekehrt, in den anderen Bereichen sind die anderen Stadtratsmitglieder natürlich logischerweise fitter von Natur aus, also müssen sich da nicht so intensiv einarbeiten. Und deswegen sehe ich das eher positiv. Hat auch was damit zu tun, sich vielleicht politisch zu engagieren. Gut, jemand, der als Verband ein bisschen mit Politik arbeitet, hat natürlich auch den Punkt zu sagen, ja, politisches Engagement ist sinnvoll. Und immer nur Eigeninteressen zu unterstellen, finde ich jetzt ein bisschen eher unwahrscheinlich, weil auch die Interessen ja manchmal gar nicht so individuell sind. Also wenn es um die Frage geht, ist diese Stadt wirklich attraktiv? Kommen die Kunden dahin? Können wir was tun für alle? Das hilft ja nicht nur Händler A, der vielleicht gleichzeitig Stadtrat ist, sondern hilft noch ein paar mehr. Und nicht nur Händlern, das hilft auch den Gastronomen und anderen, die auch davon mit profitieren. Also deswegen ist das Argument für mich ein bisschen zu kurz gesprungen.
Mal ehrlich, also es kommt ja schon vor, dass auch ich mich dann mal so in kleinere oder mittelgroße Städte in Sachsen-Anhalt verirre, nein, schon gezielt aufsuche. Und da gibt es Straßenzüge, gerade so mal so rechts und links ab vom Zentrum, wo sich wirklich ein leeres Gebäude ans nächste reiht. Gibt's dazu Ideen? Dann doch vielleicht lieber eine Kunstausstellung ins Schaufenster stellen oder einen Pop-Up-Store errichten oder wie man so etwas mit Leben füllen kann, wenn es dann auf normalen Wege nicht funktioniert.
Das sind ganz klassische Ideen, die Sie beide angesprochen haben. Die werden inzwischen auch schon in Centern angewandt. Und deswegen kannibalisieren die sich auch so ein bisschen, weil wie viel Kunstausstellungen wollen Sie machen? Also muss man ja auch gucken. Wenn Sie natürlich regional irgendjemanden haben, der gerade Flächen sucht oder so, ist das ja eine super Idee. Aber Sie müssen auch gucken, wer trägt hinterher die Kosten. Also ja, gute Idee, aber dann gleich weiterdenken. Da sind wir vielleicht auch wieder beim Geld für einen City Manager oder so. Wir müssen ja irgendwie an den Punkt kommen, dass zumindest die Grundkosten des Immobilieninhabers gedeckt werden. Also ne, und sowas auf die Dauer. Weil der investiert natürlich individuell, der dieses Ding dann halt für einen Zeitraum X für einen Pop-Up-Store zur Verfügung stellt. Also auch da muss man wieder weiterdenken. Aber klar, es ist natürlich besser, sowas zu haben oder vielleicht auch irgendeinem Verein die Flächen relativ günstig zu geben, einfach um dort wieder Menschen hinzuziehen. Und das, was ich gerade zu Beginn mal gesagt habe mit der Leerstand provoziert, das kann ich damit brechen. Weil wenn ich dann wieder irgendeinen Anker habe oder sowas wie die Übertragung der Idee bei der Erhaltung von Wohngebäuden, dass man die Eckgebäude dann irgendwie doch möglichst erhält, um den Rest zu erhalten. Das ist ja letztlich diese Übertragung. Und da muss man gucken, was funktioniert oder nicht. Aber irgendwann muss ich das Ganze auch wieder tragen, weil es muss ja eine gewisse Gleichbehandlung geben. Wenn das sozusagen Non-Profit-Geschichten sind, ja, dann funktioniert es. Beim Pop-Up-Store soll es ja idealerweise sogar so sein, dass der derartig einschlägt, dass er dann selber irgendwann anmieten kann.
Wenn wir mit unseren Gästen hier sitzen im Wahllokal, dann steigen wir zum Ende ja immer damit aus, dass Sie selber ein paar Forderungen an die neuen Kommunalvertreter formulieren können. Was würde sich denn der Handelsverband wünschen von den neuen Kreistagsmitgliedern, Gemeinderäten, Stadträten? Wie können die dem Handel helfen?
Drei Punkte, die ich für sinnvoll halte, habe ich ja schon gesagt, aber ganz wichtig auch,
dass im fassen wir sie nochmal zusammen.
Ah, machen wir nochmal den schweren Holzhammer. Okay, also Stärkung des City Managements, um das zu sagen, Stärkung der Aufenthaltsqualität, sich anschauen, welche Modelle in anderen Städten funktioniert haben, also von Pop-Up-Store und wieder diese Seiten, die da sind. Überhaupt das Verständnis dafür, dass sich diese kommunalen Akteure, also da rede ich von Handel, Gastronomie, Kultur und so weiter, vernetzen und das auch zu fördern und dann auch ein offenes Ohr für die zu haben. Was wollen die eigentlich? Weil letztlich sind das auch Träger der städtischen Gemeinschaft, die vielleicht sogar Steuern zahlen, um zu sagen, okay, wie können wir denen helfen, damit, es ist ja nicht immer nur ein Gegeneinander, es ist ja nicht mal eine Gruppe gegen eine andere ausspielen, sondern vielleicht führt es ja auch dazu, dass es dann für alle schöner wird. Und da einfach noch ein bisschen mehr den Fokus drauf richten und sagen, wo sind die Bedürfnisse? Weil man hat durch Corona ja gemerkt, welche Bedeutung hat der Handel eigentlich? Wenn auf einmal keiner mehr da ist, haben wir erstmal einige gemerkt, ey, was heißt denn das? Die sind alle zu. Und welche Bedeutung hat die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, mit Grundversorgung durch den Handel? Auch das ist, glaube ich, damals einigen Leuten erstmals bewusst geworden. Und dass diese dadurch gestärkte Wertschätzung vielleicht auch weitergetragen wird, um zu gucken, wie können wir unsere Innenstädte so weiter gestalten, dass das von Ihnen beschriebene Leerstandsmodell möglichst nicht größer wird, sondern kleiner wird.
Ich bin mal ganz ehrlich, ich bin eigentlich bisher fast immer so vom Bauchgefühl davon ausgegangen, dass jede größere Stadt, ich sage jetzt mal zumindest so über 20, 25.000 Einwohner, auch einen City Manager hat.
Ja, aber wer zahlt den? Wir müssen diese Förderung verstetigen.
Also dass der City Manager sozusagen zumindest zu einem Löwenanteil von der Stadt bezahlt wird. Das ist doch eine schöne Forderung.
Ja.
Mit der gehen wir jetzt raus. Sagen wir 90%, 80%, legen Sie sich jetzt
möglichst
einfach fest.
Viel.
Und leere Flächen für Vereine zur Verfügung stellen, das fand ich auch eine schöne Idee.
Also als ein Beispiel, ne? Jetzt, ja. Sonst heißt es wieder hinterher, er ist Verein und will solche Fläche haben, ne? Also, sorry. Ja, man muss vorsichtig sein. Nein, aber es gibt ja lokale Sportvereine oder ähnliches, wo man mal gucken kann, ob da was geht. Nur es muss halt immer im Paket bleiben, weil auch da sind die städtischen Finanzen ja irgendwo begrenzt, weil sie können es nicht immer dem Einzelnen auferlegen. Und es gibt zwar solche Modelle wie BITS, also dass man dann so Teilbereiche findet, wo auch die Immobilienseite mit zur Finanzierung herangezogen wird, aber das ist im Moment noch weiter weg, also wo man dahin will. Aber das ist erstmal ein Versuch, durch solche Stellen Schrauben mal dieses Leerstandsthema aufzubrechen und einfach zu gucken nach dem, ja, was könnte funktionieren, was ist einfach eine Idee, weil den Stein der Weisen hat im Moment, glaube ich, noch keiner, aber es gibt viele gute Ideen, die man vielleicht klauen kann.
Ich persönlich finde die wahnsinnig schön. Ich kenne auch, da wurde dann zum Beispiel den Strickmuttis, die sich tatsächlich selber so nennen, das ist kein Name von mir, dann ein Ladengeschäft, ein kleines, zur Verfügung gestellt. Da steht dann halt der Tisch drinne und zwei, dreimal die Woche kann man die da beim Klöppeln beobachten und beim Stricken und Häkeln und was da halt noch
so
passiert.
Ja, man hat ja
auch
so kulturelle Sachen gefunden, genau. Oder einfach Begegnungsräume geschaffen und ähnliches. Und Strickenmuttis, ja, wir haben inzwischen auch eine jüngere Generation, wenn sie mal im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind. Das sind durchaus auch wieder jüngere Frauen, die stricken. Allerdings
Männer. Und nicht nur Frauen, also auch. Wir haben hier einen Kollegen, beste Grüße, weil er gemeint ist, der dann gerne mal während einer Sitzung einen abhäkelt. Und das ist okay.
Ist völlig okay. Also das spricht ja sogar dafür zu sagen, wir werden noch wieder bunter. Also alles gut. Also aber meine persönliche Wahrnehmung war in letzter Zeit eher, dass es doch ein weiblicheres Modell war, was ich gesehen
habe. Aber sagen wir so.
Oder sich als weiblich definierendes.
Sagen wir so, alles ist besser als Leerstand.
Da finden wir ganz schnell einen Konsens.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren in unserem Wahllokal. Empfehlen Sie uns weiter. Und
ich empfehle auch Ihre Sendung weiter, weil alles, was die Aufmerksamkeit gegenüber dem Handel steigert, ist durchaus in unserem Interesse.
Na, das wird ja nicht.
Das ist ja gemein, ne?
Oben treiben ohne Ende. Ich weiß gar nicht, ob unser Server das aushält.
Dann müssen wir uns doch nicht mehr selbstständig machen.
Ja, genau.
Schade, ich nehme alles wieder zurück.
Wir machen natürlich weiter im Wahllokal und in der kommenden Folge, da werden wir uns ins Mansfeldische begeben, ins Mansfelder Land und mit unserem Kollegen darüber sprechen, wie die Situation dort vor Ort ist und was wir von der Wahl dort erwarten können.
Ja, und wenn euch das interessiert und dafür müsst ihr nicht unbedingt im Mansfelder Land leben, dann schaut doch einfach rein überall, wo es gute Podcasts gibt und bei mz und volksstimme.de.
Abonniert uns gern und in diesem Sinne bis bald und tschüss.
Ciao.
Tschüss.